Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Reise, auf der Jesus sich befand. Jesus befand sich in dieser Jahreszeit oder in dieser Kirchenjahreszeit, in der wir uns befinden, auf dem Weg nach Jerusalem, um seinem Tod entgegenzugehen. Und er zog mit einer großen Gefolgschaft, die ihm mit ihm unterwegs war, durch die damalige Gegend und wollte wohl, das ist jetzt ein bisschen auch Vermutung meinerseits, nochmal Ruhe finden. Er machte einen Abstecher zu Freunden, zu Menschen, mit denen er viel Zeit verbracht hat, vieles erlebt hat, um dort nochmal bei Menschen zu sein, die ihn verstehen. Wir haben den Predigtext heute nicht hier auf der Folie. Ich werde ihn vorlesen und ich lade Sie dazu einmal, die Augen zu schließen und die Szene mal so in sich aufzunehmen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das bessere Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Soweit der Text aus Lukas 10, 38 bis 42. Also Jesus war mit seiner Gefolgschaft unterwegs und bei den Freunden Maria und Martha eingekehrt. Der Bruder Lazarus gehört auch dazu. Aber wo ist eigentlich Lazarus in dieser Geschichte? Der gehört mit zu dem Haus dazu. Und Maria hat sich zu Jesus an die Füße gelegt und die Gefolgschaft war ja auch da. Und es waren überwiegend Männer und vermutlich hat Lazarus auch dort gelegen. Martha hatte wirklich alle Hände voll zu tun und sie war ziemlich allein gelassen. Lazarus half ihr auch nicht. Und Maria trat, sie hat ihm, ihrer Schwester wohl zuerst geholfen, hat mit alles vorbereitet, hat mit gekocht und das Haus hergerichtet, vielleicht auch dekoriert, wer weiß. Und das Kochen damals war noch was anderes als heute. Da konnte man kein Pizzataxi anrufen oder mal eben zum Imbiss fahren, was holen, mal eben was einkaufen. Wenn er von heute auf morgen eine große Anzahl an Menschen dort einkehrte, galt es aus den Grundnahrungsmitteln zu kochen, etwas herzustellen. Sehr, sehr aufwendig. Und Maria hörte wohl mitten in diesen Vorbereitungen auf und setzte sich zu den Füßen Jesu, verließ ihre Rolle, die ihr zugedacht war. Vielleicht haben Sie auch gedacht, Jesus hat so viele Wunder getan, warum tut er nicht jetzt das Wunder der Essensvermehrung? Und wir können uns hier alle an gedeckten Tisch setzen. Offensichtlich war das in diesem Moment nicht Jesu Intention. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Martha sich da aufbaute. Man lag ja damals zu Tisch, so halb aufgerichtet auf dem Ellenbogen und jeder, der stand, überragte ja den Tisch. Wie Martha sich da so hinstellte, vielleicht die Hände in die Hüften und sagte, Jesus, guck dir das mal an, ich muss hier alles alleine machen, was passiert denn hier? Und jetzt beordere Maria bitte mal zurück an ihren Platz, wie er die Gesellschaft vorgeschrieben hat. Dort gehört sie hin. Wir haben hier was zu tun. Und nicht wie ihr rumliegen, sondern wir haben hier Arbeit. Martha will offensichtlich Jesus etwas geben. Es ist eine Ehre für sie, dass Jesus, ihr Herr, zu dem sie bei der Auferweckung von Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde, sagte: Ja, Herr, ich glaube, du bist der Messias, du bist der, der Leben bringt. Der kommt zu ihr nach Hause und sie will ihm dienen, sie will ihm Ehre tun. Sie ist beschäftigt, um zu backen, zu kochen. Sie will ihm etwas geben, während Maria vielleicht mehr in der Situation ist, sie möchte was empfangen, sie möchte hören, sie möchte etwas aufnehmen von Jesus, sie möchte etwas verstehen, sie möchte die Gegenwart genießen, die Anwesenheit genießen. Ist Maria die wahre Anbeterin und Martha nur die Beschäftigte? Ich glaube, das greift zu kurz. Trotzdem gibt es viele Stellen, wo wir zum Handeln aufgefordert werden. In Jakobus zum Beispiel heißt es: Seid Täter und nicht Hörer des Wortes allein. Oder Jesus selbst sagt: An euren Früchten werdet ihr sie erkennen, wer meine Jünger sind. Oder zu seiner leiblichen Familie sagt er: Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester, der ist meine Mutter. Wir sollen Täter sein. Aber mit welcher Haltung? Geht es um Aktion? Geht es um Geschäftigkeit, um Betriebsamkeit? Wann ist sauber sauber? Dann, wenn es auch rein ist? Wann ist etwas gut dekoriert? Wann ist es genug zu essen? Wann ist überhaupt genug von etwas? Wann haben wir genug gearbeitet? Und ich frage mich, in welcher Tonlage, die Bibel kommt ja als Text daher, aber in welcher Tonlage hat Jesus die Martha angesprochen? War das mehr kopfschüttelnd? Oh Martha, Martha, du Dummerchen, du verstehst es nicht, gell? So von oben herab? Oder war es mehr ausrufend? Martha, Martha, mit dir habe ich auch viel Mühe. Oder war es herausrufend aus dem, was sie gefangen hielt, Martha, und nochmal ein Martha, um zu sagen: du drehst dich so sehr im Kreis, halt mal inne, stopp mal. Eines aber tut euch Not, sagt Jesus, eines. Und was ist dieses eine? Ich denke, dass Maria an dieser Stelle geruht hat, in der Gegenwart Jesu. Und ich denke, dass dieses unspektakuläre und vielleicht unattraktive Ruhen in Gottes Gegenwart der Ausgangspunkt ist von vielem, der Startpunkt. Das ist das, was Not tut. Im Psalm 46 lesen wir beispielsweise: Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Stille sein, erkennen. Oder in den Sprüchen: Den Herrn ernst nehmen, ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Den Herrn ernst nehmen, oder wie in anderen Übersetzungen heißt, die Furcht des Herrn. Oder nochmal in einem Psalm, Psalm 111, Weisheit oder Erkenntnis beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen. Erkennen. Jesus machte es sich zur Angewohnheit, morgens früh aufzustehen, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater, mit seinem Schöpfer, mit dem, der ihn gesandt hat, wo er ein Teil davon war. Und, das haben auch viele von uns gemeinsam, das zu praktizieren, und Jesus hielt den ganzen Tag über diese Verbindung. Er blieb den ganzen Tag über in dieser Verbindung. Er ruhte in Gott. Er ruhte in der Gegenwart seines Herrn, seines Königs, seines Meisters. Ich stelle mir Jesus so vor, dass er nie gehetzt war. Er war beschäftigt, aber er war nie gehetzt. Ich glaube, er hatte nie den Eindruck, ich pack's nicht, ich komme nicht rum. Ich glaube, das Geheimnis dahinter steckt darin, dass er ruhte in Gott. Er war wahrscheinlich der gelassenste Mensch, der jemals über diese Welt ging. Im Johannesevangelium sind uns in mehreren Stellen, Kapitel 5, 8, 14, steht immer wieder, dass Jesus sagte, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Wie kann das gelingen? Indem ich verbunden bin mit dem Vater, indem ich aus dieser Verbindung, aus seiner Gegenwart und Nähe heraus lebe, indem diese Verbindung nie unterbrochen wird, nie eingeschränkt wird, nie geschmälert wird. Und ihm war es nie unangenehm, das zu tun, was er den Vater tun sah. Ihm war es nie zu peinlich, darauf hinzuweisen, auch wenn sich Menschen von ihm abwandten, wenn sie sich empörten, wenn sie ihn anspuckten, wenn sie ihn verlachten, verhöhnten, du hast ja keine Ahnung, was weißt du denn schon? Dein Denken ist ja total verquer. Ja, mein Denken ist verquer, weil mein Reich ist auch nicht von dieser Welt, wird er dann später sagen, als er vor Herodes steht. Aber es geht nicht um meine Ehre. Es geht nicht darum, dass ihr mich toll findet. Es geht um den, dem ich die Ehre gebe, dem Erfinder des Lebens. Was ist nun die Schlussfolgerung daraus? Was nun? War mal eine Fernsehsendung. Wir stehen immer in der Gefahr der Beliebigkeit. Das muss jeder für sich entscheiden. Bei jedem ist es anders. Ja, in gewisser Weise ist das auch so. Alle unsere Leben sind verschieden. Manches ähnelt sich. Aber doch lebt jeder in seinen Schuhen, in seiner speziellen Situation. Aber dürfen wir uns darauf zurückziehen? Jesus hat gesagt, in Johannes Kapitel 14 ist das übermittelt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Weshalb erleben wir so wenig Wunder dieser Art? Gott ändert sich nicht, Gott ist der Gleiche. Darüber gibt es ganz viele Stellen in der Bibel. Gott ist konstant, er ist da, er will das Gute. Wo er ist, ist Licht, wo er ist Heil, wo er ist Gerechtigkeit, wo er ist Gnade, ist Liebe, ist Heiligkeit, ist Frieden. Ich denke, wenn wir in der Verbundenheit mit Gott leben, in ihm ruhen, dürfen wir das absolut ernst nehmen, dass Gott in uns ist. Galater 2, Vers 20, Christus ist in uns. Und wo wir mit Gott in der Verbundenheit hingehen, dort kommt sein Reich, dort kommt Frieden, dort kommt Gerechtigkeit, dort kommt Gnade, dort kommt seine Heiligkeit, seine Wahrhaftigkeit. Die Lüge muss fliehen, Krankheit muss fliehen, Leid wird weichen. Glauben wir das oder ist das zu schön, um wahr zu sein? Ist das zu groß? Es ist groß. Es beginnt, was wir vielleicht gar nicht für so ein spektakuläres Leben halten. Ich weiß nicht, wie das für junge Menschen wirkt. Auf mich hat das immer sehr langweilig gewirkt, heilig zu sein. Im Himmel singt man immer heilig, heilig. Da kommen wenig weitere Worte hinzu. Klingt das nach einem spannenden, attraktiven Leben? Zu beten? Zu ruhen in Gott? Vielleicht nicht. Aber das ist der Ansatzpunkt für einen Hebel, wie Gott diese Welt verändert. Wollen wir Krieg? Wollen wir Terror? Wollen wir Hass? Wollen wir Streit? Ist das ein spannendes Leben? Ist das ein Leben, wonach wir uns ausstrecken? Wir aus uns heraus sind beschränkt, Frieden zu bringen, Einigkeit herzustellen. Ich erlebe immer wieder, wie mir die Bestrebung wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt. Ich habe es nicht im Griff. Aber ich erlebe, wenn ich in Gott ruhe, wenn ich mit ihm verbunden bin, kommt sein Reich. Dann komme ich zur Ruhe. Das ist gar nicht so lange her, wo ich anfing, das zu verstehen, und ich bin immer noch auf der Entdeckungsreise. Und vor einiger Zeit sagt jemand, der mich sehr gut kennt, irgendwie bist du jetzt für mich zur Ruhe gekommen. Und ich denke, auch das ist ansteckend, das ist das, wonach wir uns sehnen. Ich glaube, dass das unsere tiefe Sehnsucht ist, zur Ruhe zu kommen. Nicht auf der Jagd, nicht auf der Hatz zu sein, einer Geschäftigkeit. Und dann zu erleben, wie dort, wo wir hingehen, sich Gottes Reich ausbreitet. Wie Streitereien beendet werden, wie Frieden kommt. Ich denke, das ist das, was Jesus meint, als er sagte, eines ist euch Not, in ihm zu ruhen. Wir sind als seine Kinder Erben seines Reiches. Als seine Kinder haben wir alles, was wir brauchen. Wir singen gleich ein Lied, 10.000 Gründe. 10.000 Gründe, Gott zu loben, Gott zu ehren. Ein Lied, das an den Anfang geht, das uns Gründe liefert, Gott dankbar zu sein, an jedem neuen Morgen, an jedem neuen Tag. Wozu? Damit Gott durch uns wirken kann. Er hat sich das so ausgedacht. Er will mit uns diese Welt verändern, durch uns. Und das ist für mich ein attraktives Leben, ein begeisterndes Leben, das dann auch zur Tat führt, das dann... Dann sind wir nicht länger Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Amen.